Nun kommen wir zum ersten Punkt, die ewige Errettung. Die heutigen Verse stellen uns unsere ewige Rettung vor Augen. Dabei nehmen sie uns mit, wichtige Grundlagen zu erkennen, um nicht am Ziel vorbeizuschießen. Der erste Petrusbrief sagt uns hier in Vers 9, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure Rettung für alle Ewigkeit. Ja, da wollen wir doch hin, also ich auf alle Fälle. Es ist somit von höchster Bedeutung zu wissen, woran meine lebendige Hoffnung nun hängt. Petrus greift das in den vorherigen Sätzen auf und ich sage es noch einmal kurz. Meine lebendige Hoffnung hängt an meinem Glauben an die Auferstehung Jesu Christi, das sagt er in Vers 3. An der behüteten Kraft Gottes durch meinen Glauben, das sagt er in Vers 5. Am festhaltenden Glauben in Prüfungen und im Leiden, das sagt er in Vers 6 und 7. Die Errettung der Seelen ist allerdings nichts für einen halbherzigen Schönwetterglauben, der bei Problemen hinschmeißt oder gar aussteigt. Jesus beschreibt das Gegenteil zur lebendigen Hoffnung, also eine tote Hoffnung mit einem falschen Glauben im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Hier sagt er in Lukas 8, Vers 13, auf den Felsen ist der Same bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, doch wenn die Zeit der Prüfung kommt, fallen sie wieder ab. Probleme, Schwierigkeiten und Versuchungen sind in der Bibel ganz normale Punkte im Leben von uns Christen. Dazu sollen sie uns als eine Chance dienen, unseren Glauben zu bewähren, ja, zu zeigen, dass wir Wurzeln haben. Petrus sagt sogar, diese Herausforderungen sind nötig. Da macht es keinen Sinn, von ihnen davonlaufen zu wollen. Was ist für dich im Moment so eine Zeit der Prüfung? Vielleicht Menschen hier in der Gemeinde, mit denen du einfach nicht kannst? Die Tatsache, dass du die letzte Zeit die letzte in der Klasse bist, die vielleicht noch nicht mit einem Jungen geschlafen hat? Oder gar irgendwelche mitleidigen Blicke von Schulfreunden, Verwandten, die dir sagen, dass sie dich doch für einen Loser halten? Vielleicht ist es auch eine Krankheit, eine finanzielle Not oder der fehlende Ehepartner. Wenn du Jesus auf dem Weg folgen wirst, wird es auch Schwierigkeiten geben und echte Herausforderungen. Warum? Petrus schreibt hier, weil es nötig ist. Es ist nötig, um deinen Glauben zu testen und das Unechte daran im Feuer der Probleme zu verbrennen. Es ist besser nicht davon auszugehen, dass dein Glaube schon deshalb vollkommen ist, weil du ab und zu in den Gottesdienst gehst. Vielleicht schließlich einen Bibelvers liest jeden Tag oder regelmäßig für dich betest und wenn es hochkommt, noch für andere. Gott sucht echten Glauben, der mitten im Leid Jesus dennoch liebt, der an Jesus festhält trotz Schwierigkeiten, der über Jesus jubelt, weil er die Rettung ist und der auf die himmlische Belohnung hofft. Hier haben wir heute trotz unserer Krisen, persönlich und weltweit, die Chance, unseren Glauben als echt zu beweisen. Echter Glaube, der wird im Feuer echter Schwierigkeiten auch geschmiedet. Deshalb musste Jesus in die Wüste gehen, um dort versucht zu werden, damit er echte Widerstand leistet gegen den Feind. Deshalb geht die Gemeinde Jesu Christi seit 2000 Jahren durch echte Verfolgung, um die Liebe und Leidenschaft zu Jesus zu beweisen. Dennoch, viel gefährlicher als Versuchungen und Verfolgungen ist es, wenn wir uns über die Qualität unseres Glaubens täuschen. Wir brauchen einen Glauben, der gereift ist. Ja, Stürme, Angriffe und Versuchungen standhält. Das Ziel des Glaubens, wie Petrus es beschreibt, ist die Errettung unserer Seelen. Und noch was, wir sind privilegiert. Was für uns so normal ist, nämlich zu wissen, wie Gott das mit der Sünde und der Gnade gemacht hat, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Hier in Vers 10, da heißt es dann, schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Errettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Hey, die Rettung hat aber ein hohes Opfer gefordert. Sogar schon bei Jesaja. Jesaja war ein Prophet, den Gott einiges aufschreiben ließ. Der dann den Plan zur ewigen Rettung aufschreiben sollte, den Gott selbst in die Hand genommen hat. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie es Jesaja ergangen sein musste, als er in Kapitel 53 prophezeite, was Jesus, der Messias, alles erleiden wird. Was wird ihm damals durch den Kopf gegangen sein, als er die Verse 3 und 5 aufgeschrieben hat? Ja, da steht, er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts mehr von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war er es, der unsere Krankheit auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten erleiden müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien von Gott gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Mann, was musste Jesaja aushalten, als er das aufgeschrieben hat? Eine so widersprüchliche Prophezeiung über den Retter der Welt niederzuschreiben, muss doch eher menschliche Fantasie sein. Zudem erwarteten Messias passte so eine Prophezeiung überhaupt nicht. Und dazu musste sich Jesaja doch bestimmt verhört haben, wenn er sowas aufschreibt. Schon der Menschenverstand sagt, dass da was nicht mehr zusammenpasst. Wir haben als Familie eine Urlaubsreise unternommen und wir sind auch Camper und haben den Weg zu unserem Campingplatz genau geplant. Und der vorgeschlagene Weg des Navis entsprach auch der richtigen Route, die wir so im Vorfeld gründlich überprüft haben. Auf der Fahrt sind wir dann aber vom Navi auf eine Straße geführt worden, die nur mit Allrad und ohne Wohnwagen geeignet war. Meine menschlichen Erwartungen waren: jetzt endet der Weg irgendwie im Feld und wir werden zur Kartoffelernte eingeladen oder wir landen irgendwo im Wald und können beim Holzschlagen helfen. Tatsächlich waren wir aber noch auf dem Weg zum Ziel und sind sogar am Ziel angekommen. Obwohl aus menschlicher Sicht nichts mehr passte, hat es geklappt. Und ich weiß und habe da gemerkt, wie schnell dann Zweifel aufkommen. Ist man noch auf dem richtigen Weg? Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das war genau auch das, was Jesaja hier an Herausforderungen hatte. Wenn wir ehrlich sind, fällt es uns doch enorm schwer, solche Unstimmigkeiten einfach stehen zu lassen, sie auszuhalten, sie oder gar zu glauben und zu vertrauen, dass ja Gott schon alles in seiner Hand hält und über unsere Gedanken und unsere Vorstellungen handelt. Was wäre für uns alles an Wunder möglich, wenn wir in unseren Prüfungen an Gottes Verheißungen immer festhalten und die aussichtslosesten Situationen als unsere Chancen für sein Handeln nutzen würden? Das wäre doch eine wirkliche Herausforderung, die uns wachsen lässt, oder?